Willkommen zurück bei Words of the Future. Heute mit mir und
Und
Nico ist wieder da.
genau, ich bin wieder da. Ich glaube, letzte Woche wurde ich ja von Florian einmal ausgetauscht. Aber heute für
Genau.
das Thema interessiere ich mich selber auch sehr. Habe zwar nicht so viel Ahnung davon, aber ich freue mich auf das Thema. Und das kann Max ja direkt einmal gerade vorstellen.
Genau, du hast es ja beim letzten Mal schon ausgewählt. Wir reden heute über das Weltall, insbesondere zwei Themen. Einmal außerirdisches Leben. Und wie wir uns im Weltall ausbreiten können und ob das sinnvoll ist. Ich glaube, die Folge müsste jetzt in genau 2 Wochen rauskommen. Also wenn ihr das hört, ist schon was älter. Und ich habe noch eine Bemerkung. Ich glaube, ich habe ja in einer der ersten Folgen erwähnt, dass ich glaube, dass Bing irgendeine schwächere Variante von GPT-4 verwendet, um Performance zu sparen. Und Microsoft hat jetzt bekannt gegeben oder veröffentlicht, dass große Teile der Anfragen nicht von GPT-4, sondern von deren eigenen Models beantwortet werden, aus Ressourcengründen. Also da lag ich richtig.
Okay, ist das dann aber
Muss.
irgendwie nicht fast schon so ein bisschen verarsche, wenn die so werben, yo, ChatGPT-4 und dann wird nur ein ganz kleiner Anteil der Fragen damit tatsächlich bearbeitet?
Also sie haben ja nicht Werbung damit gemacht, dass GPT-4 die Fragen beantwortet. Es gab nur mal eine Andeutung von irgendeinem Entwickler, bevor GPT-4 überhaupt rauskam, dass Bing ein neueres Model von OpenAI verwendet.
Ah, okay.
Aber da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen.
Du hast es
Was
verdient.
wir hier machen, ist ja in erster Linie Vorhersagen über die Zukunft. Und wenn man richtig liegt, muss man das mal feiern. Okay, aber jetzt Space. Womit fangen wir an? Fangen wir an mit Aliens oder fangen wir an mit wir breiten uns aus?
Lass uns mit Wir breiten uns aus. Obwohl, nee, lass uns mit Aliens anfangen. Ich persönlich finde Wir breiten uns aus interessanter und dann können wir das schön am Ende der Folge dann machen. Oder in der zweiten Hälfte der Folge besser so.
Okay. Sagt dir Fermi-Paradoxon was?
Nein.
Okay. Fermi-Paradoxon ist eine Art, ja, Gedankengang, Gedankenexperiment. Die Überlegung ist, bei der Menge an Galaxien und Sternen, die wir haben, ist es extrem wahrscheinlich, dass es irgendwo eine außerirdische Zivilisation gibt, die sich ja ähnlich wie wir weiterentwickelt haben wird und sich ja, wenn sie ein ähnliches Interesse wie wir am Weltall haben, auch auf andere Sterne ausbreiten wird. Das heißt, die Frage ist, wenn es die gibt und die breiten sich aus, warum waren noch keine hier?
Okay, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Gedanke, den relativ viele schon mal hatten, nur nicht unter dem Namen Fermi-Paradox, sondern wahrscheinlich.
Genau. Also die Frage, warum waren noch keine Aliens hier? Insbesondere, es gibt eine Art mathematischen Hintergrund hinter diesem Paradoxon, das ist die Drake-Gleichung. Da hat Drake, der Mathematiker, ich glaube, er war Mathematiker oder Physiker, versucht zu approximieren, wie viele solcher Zivilisationen es geben müsste, also wie viele Signale wir bekommen sollten. So, was glaubst du? Also es ist eine Reihe von Faktoren. Was glaubst du, was für Faktoren sind so in der Gleichung drin?
Also ich denke mal, was ja auf jeden Fall eine Rolle spielt, ob wir Signale empfangen können, ist, wie weit diese Zivilisation von uns entfernt ist. Dann denke ich auch, dass es eine Rolle spielt, wie weit diese Zivilisationen quasi entwickelt sind, weil es wird ja nicht jede, wir sind ja, also ich weiß gar nicht, wie weit wir entwickelt sind, aber ich glaube nicht, dass wir Lichtjahre lang entfernt Signale schicken können.
Ja,
Ja.
doch. Also es geht schon.
Ja,
Sie werden
okay.
halt nur schwächer.
Ja gut, aber es wird ja bestimmt dann, wenn es so viele laut der Gleichung gibt, dann wird es ja bestimmt auch Zivilisationen geben, die nicht so weit entwickelt sind. Dann könnte ich mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob man vielleicht bestimmte Technologien oder sowas haben muss, um Signale wirklich empfangen zu können. Ja,
Ja,
also das sind so die
aber du
Faktoren,
denkst
die ich
schon
mir
recht
vorstellen
gegens
könnte.
Ende. Ich kann mal die Faktoren von Anfang an durchgehen. Also, die mögliche Anzahl der außerirdischen Zivilisationen in unserer Galaxie, die in der Lage und gewillt wären zu kommunizieren, also nur in der Milchstraße.
Ja.
Das ist die mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr mal Anteil der Sterne mit Planetensystem mal durchschnittliche Anzahl der Planeten in der Ökosphäre, also der habitablen Zone, der Bereich, wo Planeten nicht zu warm oder zu kalt sind für Leben, mal durchschnittliche Anzahl an Planeten mit Leben, wie viele Planeten davon entwickeln Leben, dann Anteil der Planeten mit intelligentem Leben, mal Anteil der Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation und dann am Schluss noch Lebensdauer dieser Zivilisation.
Aber ich habe jetzt einfach mal eine blöde Frage. Diese Gleichung, das ist ja irgendwie, also klar, es ist irgendwie 95% Annahme. Ich glaube, das Einzige, was man davon wahrscheinlich richtig messen oder beweisen, sage ich jetzt einfach mal, kann, ist doch eine Sternentstehungsrate oder sowas, oder?
Und also viele der Werte sind Schätzungen.
Grenzen, ne? Kann man denn dann überhaupt sagen, dass die Gleichung überhaupt eine Aussagekraft hat oder überhaupt einen Wert hat?
Naja, was du machen kannst, ist, du kannst obere und untere Grenzen für diese Faktoren festlegen und dann gucken, in welchem Bereich sollte diese Anzahl sein.
Aber wer sagt denn, dass obere und untere Grenzen für andere Lebensformen überhaupt so gelten?
Ja, zum Beispiel Anteil an Planeten mit Leben. Sagen wir, du hast 1 Milliarde Planeten in der habitalen Zone in unserer Galaxie.
Ja.
Und jetzt können wir schätzen, wie wahrscheinlich ist, dass darauf Leben entsteht. Und dann können Biologen sich angucken, wie ist das auf unserer Erde passiert, wie wahrscheinlich ist das, dass das auf anderen Planeten mit ähnlichen Bedingungen passiert. Und dann kannst du sagen, auf 1% dieser Planeten entsteht Leben oder auf 50% oder 100%, was auch immer.
Okay.
Aber ja, für manche dieser Faktoren gibt es sehr große Spannen und es ist nicht eindeutig. Was würdest du denn schätzen? Was sind so optimistische Prognosen, je nachdem, welche Faktoren man wählt?
Dass quasi auf einem Planeten Leben entsteht?
Nee, für, also die gesamte Gleichung, wie viele Zivilisationen wollen mit uns kommunizieren aktuell.
Aus der Milchstraße?
Ja.
Mit wie viel Planeten kann ich denn in der Milchstraße rechnen?
Uff. Oh, wir reden von ein paar Milliarden Sternen. Und die haben, wie viele Planeten hat so ein Stern in der Regel? Schwierig. Keine Ahnung, ich würde jetzt ganz grob schätzen, ein Planet pro Stern.
Okay, also wenn wir jetzt einfach, klar ist das jetzt natürlich alles nur abgeschätzt, aber ich halte das schon für relativ also für eine relativ geringe Anzahl von so ein paar Milliarden, sag ich weiß nicht, höchstens ein paar Millionen.
Also Planeten mit Leben.
Nee, das ist zu viel, ein paar Millionen. Ich halte uns für etwas noch Besondereres. das ist voll schwierig abzuschätzen. 10.000 bis 100.000 Planeten mit Leben.
Wie viele davon entwickeln intelligentes Leben?
Müsste nicht jeder davon langfristig gesehen intelligentes Leben entwickeln?
Ich würde sagen, das ist einer der großen Filter, weil wenn du dir unseren Planeten anguckst, wir waren sehr, sehr lange bei einzelligen Lebewesen.
Okay, du meinst, dass das quasi dieses Stadium, okay, ja, verstehe. Dann denke ich nochmal wesentlich weniger. Sagen wir einfach mal 10.
Okay, 10 Planeten mit intelligentem Leben. Und wie viele dieser Planeten entwickeln eine Zivilisation, die zu interstellarer Kommunikation fähig ist?
Das ist voll schwierig. Ich sage jetzt einfach mal die Hälfte.
Also 5?
Ja.
Hier ist die entscheidende Frage, relevant auch für uns. Wie lange überlebt so eine Zivilisation?
Ja, kann natürlich sein, dass sie alle ihren Planeten schon ziemlich zerbumst haben. Du meinst, dass sie, also wie wahrscheinlich es quasi ist, dass sie sich zeitlich mit uns überschneiden?
Genau.
Also ich glaube, das ist auch nochmal ein extrem großer Filter. Also was heißt, wir haben jetzt schon nicht mehr viele, aber ich glaube, dass das passiert, ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Also lass es jetzt noch 1-2 sein.
Du bist sehr konservativ. Also je nach Schätzungen kommt man auf so zwischen 2-3 und paar Millionen Zivilisationen in unserer Milchstraße.
Okay, ja gut. Das ist, die haben jetzt natürlich auch Bereiche angegeben. Ich habe mich auf festen Zahlen.
Das stimmt, das stimmt. Ja, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, Leben an sich ist nichts Ungewöhnliches. Also es würde mich nicht wundern, also wenn ein großer,
meinst du?
Ja, ja, also wenn ein großer Anteil an Planeten irgendeine Form von Leben entwickelt, also von Planeten in der habitablen Zone. Also es würde mich nicht wundern, wenn das Millionen sind oder sogar noch mehr.
Ja.
Aber ich glaube, es ist alles sehr schwierig.
Oder alles, was weitergeht als das, ist ziemlich unwahrscheinlich, ja, ne?
Wenn du dir unsere Geschichte anguckst, 99% der Zeit, wo es Leben auf unserem Planeten gab, waren es nur Einzeller.
Ja.
Und dann gab es auch sehr, sehr lange eine Phase, wo wir kleine Krustentiere im Wasser hatten und sonst nichts.
Ja, ich dachte, das wäre alles von Gott gemacht worden.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier niemanden offenden.
Oh, stimmt. Muss vielleicht rausgeschnitten werden.
Nee, nee, nee. So nicht. Kannst sagen, was du willst.
Okay.
Wir können mal eine Folge zu Politik machen, das wird lustig.
Oh, nee, nee, da bin ich raus.
Okay, okay. Aber jetzt ist die Frage, angenommen, es gibt so ein paar Zivilisationen.
Ja.
Warum hören wir die nicht?
Also warum wir diese 1, 2 bis 1 Million oder was du eben gesagt hattest, nicht hören?
Ja.
Geht man davon aus, dass die alle irgendwie auf die gleiche Art über so große Distanz kommunizieren wollen würden?
Naja gut, was gibt es für Kommunikationsmöglichkeiten? Ich meine,
du kannst ja im Prinzip, also ist jetzt ist vielleicht dumm, aber du kannst ja im Prinzip eigentlich nur mit Licht arbeiten, oder? Weil du musst ja irgendwie mit Lichtgeschwindigkeit das machen, sonst hast du ein ziemliches Zeitproblem.
Ja, wir können uns an die Physik wenden. Welche Möglichkeiten gibt es, Informationen zu übertragen? Du kannst elektromagnetische Signale senden. Das machen wir.
Bewegen die sich, also wie schnell bewegen die sich, auch mit Lichtgeschwindigkeit, oder?
Im Vakuum, Lichtgeschwindigkeit, ja, sind Photonen.
Okay.
Oder du kannst Gravitationswellen senden, wenn du ganz ungewöhnlich sein möchtest. Aber ich glaube nicht, dass es eine Zivilisation gibt, die mit Gravitationswellen kommuniziert.
Ja.
Weil dann müssten die jedes Mal, wenn sie einen Anruf machen, zwei Planeten gegeneinander krachen lassen.
Oh, wer weiß, vielleicht gibt es solche Sadisten.
Das wäre sehr ungewöhnlich. Und dann geht es langsam auch aus an kreativen Kommunikationsmitteln.
Ja. Also die meisten würden wahrscheinlich mit elektromagnetischen Signalen.
Also wenn sie an dem Punkt sind, wo sie Raumfahrt entwickeln, so, ja.
Und aber hier noch eine andere. Die sind auch nicht zu blöd, die Signale zu erkennen, oder?
Gut, das ist eine andere Frage. Signale können natürlich so schwach sein, dass wir sie vor dem Hintergrundrauschen nicht hören.
Ja.
Oder unsere Antennen nicht gut genug sind. Aber eine andere Zahl. Selbst wenn wir mehrere Millionen Zivilisationen über unsere Galaxie verteilen, ist der durchschnittliche Abstand zweier dieser Zivilisationen 150 Lichtjahre.
Oh. Ja gut, aber wenn es mehrere Millionen sind, ist es ja trotzdem nicht so komplett unwahrscheinlich, dass die nicht schon vor 150 Jahren angefangen haben, was abzuschicken.
Das stimmt. Aber wenn wir jetzt ein bisschen realistischer bleiben und sagen, es sind, keine Ahnung, 100 Zivilisationen in unserer Galaxie, dann sind die im Schnitt 5000 Lichtjahre voneinander entfernt.
Okay, das ist dann schon wieder, ja, also es wird eigentlich immer unwahrscheinlicher.
Vor 5000 Jahren haben wir, was weiß ich, Pyramiden gebaut.
Es waren die Aliens.
Genau. Vielleicht waren sie doch schon da.
Ja.
Aber ich habe letztens eine sehr coole Erklärung gesehen, warum wir keine Signale bekommen. Und die Erklärung war, dass wir einfach die schnellsten waren.
Ja, da kann man sich jetzt eigentlich ziemlich gut was drauf einbilden, ne?
Wenn wir mal so die Geschichte des Universums durchgehen, wir haben fast 14 Milliarden Jahre. Die ersten paar Milliarden Jahre davon war das Universum ein bisschen zu heiß und aktiv, um Leben zu ermöglichen. Dann kam irgendwann die Phase, wo es ein bisschen ruhiger wurde. und sich Galaxien gebildet haben. Das heißt, ab da könnte Leben entstehen.
Ja.
Und da sind wir ja gar nicht so weit von weg. Also unsere Galaxie war ja recht früh da. Unser Sonnensystem ist auch nicht so super jung, beziehungsweise ist noch nicht viel jünger als andere Sterne. Dann hat es ja auch nicht so lange gedauert, bis sich auf der Erde Leben entwickelt hat. Also im Vergleich zu möglichen anderen Planeten. Und jetzt kann man schätzen, brauchen andere Planeten länger als wir, um aus Einzellern komplexeres Leben zu formen? Vielleicht waren wir einfach ein paar Millionen Jahre früher drin als die anderen,
ja,
und warten jetzt.
Wobei das halt, also wie du schon sagst, das ist ja eigentlich alles eine komplette Schätzfrage, ne? Es kann ja auch sein, dass wir komplette Idioten waren und wesentlich länger dafür gebraucht haben als alle anderen Zivilisationen. Also das,
ja, vielleicht ja,
wir haben ja überhaupt keine Vergleichswerte, ne?
Ja, vielleicht auf einem anderen Planeten nach 1 Million Jahre Einzellern gab es auf einmal schon mehrzellige Lebewesen.
Ja.
Und wir sind einfach die Schnecken. Aber es wäre zumindest eine Erklärung, warum wir nichts hören. Lass uns mal aus der anderen Richtung kommen.
Ja.
Wir überlegen jetzt, wenn wir uns ausbreiten wollen.
Ja.
Also erst, na, vielleicht fangen wir früher an. Wir lassen das Thema Aliens jetzt erstmal liegen und gehen komplett rüber zu unserem aktuellen Space-Programm und was NASA und SpaceX und so machen. Mhm. Und fangen von da aus an.
Okay, let's go.
Bist du ein Fan davon, Menschen auf den Mond zu schicken?
Ja, also ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich weiß nicht, viele Kinder hatten bestimmt den Traum, Astronaut zu werden. Ich war immer mehr der Dinosaurier-Junge, aber ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass die Leute in Amerika so verarscht werden, dass wirklich ein Mensch auf den Mond geschickt worden wäre.
Jetzt kostet es, einen Menschen auf den Mond zu schicken, mehrere Milliarden Euro. Eine Maschine auf den Mond zu schicken, kostet nur ein paar Millionen.
Ich bin aber schon der Meinung, dass es worth war, dass man zumindest mal Menschen hochgeschickt hat. Vielleicht ist
ja, aber auch nur für unser Ego.
Ja, genau. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile wesentlich klüger, das nicht mehr mit Menschen zu machen. Aber ich finde schon, es muss auch mal ein Mensch da gewesen sein, ehe man.
Also klar, ist es cool und für unser Ego toll,
ja,
aber es war jetzt nicht wirklich nützlich.
Nee, also notwendig ist das nicht, davon gehe ich auch nicht aus, aber notwendig, dass man das Weltall erforscht, beziehungsweise den Mond und die Planeten direkt um uns herum, finde ich eigentlich, ist schon ziemlich sinnvoll, sage ich es mal so.
Weißt du, was das Hauptargument ist von so Leuten, die Mondbasen oder Basen auf dem Mars bauen wollen?
Nee.
Die Idee ist, wenn die Menschheit durch eine Katastrophe auf der Erde ausgelöscht wird, würden wir überleben, wenn wir auf mehr als einem Planeten leben.
Also wenn wir uns quasi ins Weltall ausbreiten.
Ja. Aber die Überlegung hat einen Haken, weil was braucht so eine Basis auf dem Mars oder Mond, um autonom von der Erde leben zu können?
Also da muss ja im Prinzip ein komplett eigenes Ökosystem drin aufgebaut werden.
Genau, du musst den gesamten Planeten terraformen, weil ja, nichts auf dem Mars ist ja für Leben geeignet.
Ja, genau. Ich weiß nicht, da wurde doch mal Wasser jetzt gefunden, ne? Das ist aber wahrscheinlich auch das Einzige, oder?
Ja, selbst wenn du Wasser hast.
Ja, ja. Ich weiß nicht, wie die Temperaturen auf dem Mars sind, aber du hast ja wahrscheinlich ganz andere Schwerkraft, du hast ganz andere Temperaturen, die Atmosphäre ist komplett anders aufgebaut.
Genau, du kannst nicht atmen.
Die Atmosphäre, sondern auch die Planetenoberfläche wird wahrscheinlich komplett anders aufgebaut sein.
Ja, also du kommst zum Mars und erstmal hast du kein magnetisches Feld, das heißt, du wirst die ganze Zeit von kosmischer Strahlung getroffen, von der Sonne. Du hast wahrscheinlich nach ein paar Jahren Krebs.
Okay, also kriegt man quasi die Strahlung ab und nippelt dann erstmal einen Krebs ab.
Ja. Das Einzige, was du machen kannst, ist dich in irgendeiner Höhle verkriechen.
Okay, heißt langfristig gesehen, wenn man den Mars besiedeln wollen würde, müsste man das entweder unterirdisch machen oder man müsste irgendwie die Atmosphäre verändern, dass das nicht durchkommt.
Ja, nicht die Atmosphäre, du musst ein elektrisches Feld um den Mars legen, also so eine
Ach so,
Art
quasi das
Riesenmagnet.
Erdmagnetfeld meinst du, fehlt da quasi.
Genau, du müsstest so ein Magnet zwischen Sonne und Mars packen,
Okay,
um dich zu
okay, verstehe.
schützen.
Es liegt also am Erdmagnetfeld und nicht dadurch, dass das nicht durch die Atmosphäre kommt.
Genau, Atmosphäre ist das nächste Problem. Du kannst auf dem Mars nicht atmen. Das heißt, solange du keinen Sauerstoff von der Erde mitnimmst, blöd, ist nicht so autonom.
Ich weiß nicht, kann man Sauerstoff vor Ort gewinnen oder produzieren in
Also
groß
Sauerstoff
genug, also
schon.
in einem Maß, was groß genug ist?
Der Mars ist ja rot. Weißt du, warum er rot ist?
Oxidiertes Eisen, oder?
Genau. Also die Oberfläche ist voller Sauerstoff, aber es ist halt im Boden.
Ja.
Das Problem ist, unsere Luft besteht ja zu einem großen Teil aus
Stickstoff.
Stickstoff. Und Stickstoff gibt es auf dem Mars einfach nicht.
Oh, okay. Das heißt, hier müsste man mitbringen.
Ja. Dann hast du ein
Aber.
Problem mit Energie, weil nicht viel Sonnenlicht auf dem Mars ankommt. Das heißt, Solarplatten sind nicht so effektiv.
Okay, das heißt, auf
Aber
dem Mars ist es tatsächlich nicht. Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, es wäre wärmer auf dem Mars als hier.
weil er rot ist.
Vielleicht habe ich das damit verbunden, ja.
Nee, es ist kälter.
Okay. Ja, klar, der ist ja auch. Klar, der ist ja weiter weg von der Sonne. Okay, das war ziemlich dumm.
Ja, also nichts an diesem Planeten ermöglicht Leben. Vor allen Dingen nicht unabhängig von der Erde.
Ja.
Und selbst wenn du eine Basis baust, die noch von der Erde abhängig ist, dann müsste die ja unterirdisch sein. Die Astronauten könnten nie raus, sitzen in irgendeiner kleinen runden Kammer fest, werden total depressiv und eingesperrt da. Und die Arbeit wird trotzdem von Maschinen draußen gemacht. Und wenn auch nur ein Teilchen kaputt geht, sind alle, die da leben, tot.
Hört sich eigentlich nach ziemlich geilen Bedingungen an.
Es ist einfach unverhältnismäßig risikoreich und bringt keinen Mehrwert. Weil alles, was Menschen da oben machen könnten, was uns etwas bringt, kann auch von Maschinen gemacht werden.
Das heißt, du hältst es nicht für sinnvoll, dass man irgendwann andere Planeten als die Erde besiedelt?
Ich halte es sinnvoll, dass wir ins All fliegen für Forschungszwecke, meinetwegen auch um Asteroiden zu minen und Ressourcen zu bekommen. Und wir können auch gerne irgendwann damit anfangen, andere Planeten bewohnbar zu machen. Aber bis zu dem Punkt, wo die Planeten bewohnbar sind, halte ich es nicht für sinnvoll, Menschen ins All zu
Ja,
schicken.
okay. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso, weil, wie du gesagt hast, es ist momentan einfach unverhältnismäßig, was man für einen Aufwand quasi investieren müsste, um den Planeten, also um den für einen Menschen bewohnbar zu machen. Und es ist ja trotzdem immer noch nicht richtig bewohnbar. Das heißt, das würde sich im Prinzip eigentlich erst lohnen, wenn du den kompletten Planeten so bearbeitet und geterraformt hast, dass der vergleichbar mit der Erde ist.
Genau, was du machen müsstest, ist, du müsstest riesige Laser zum Mars schicken, die Sonnenenergie nutzen, um die Oberfläche vom Mars zu schmelzen. Da gibt es übrigens sehr gute Kurzgesagt-Videos zu, kann ich sehr empfehlen. Das heißt, du schmilzt die Oberfläche, setzt das ganze Wasser und das Eis frei, setzt den Sauerstoff frei. Dann hast du eine Atmosphäre, die zumindest Sauerstoff hat. Dann brauchst du Stickstoff. Das hast du da gar nicht. Das heißt, du musst Stickstoff von einem anderen Planeten oder Mond importieren. Das dauert hunderte von Jahren. Dann musst du einen riesigen Magneten im Weltall aufbauen, um das Magnetfeld zu erzeugen, was dich schützt. Dann musst du Leben einführen auf dem Planeten, indem du Plankton oder so, oder ja, ist das kleine grüne Zeug, was im Wasser wächst, wie
Das ist
verrückt.
Plankton.
Nee,
Oder?
nicht das tierische, sondern das pflanzliche.
Algen. Oder
Ja,
was?
diese kleinen Algen. Kannst dann langsam damit anfangen, da musst du ein ganzes Ökosystem
Ah,
aufbauen.
da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Du musst ja wirklich, also der Mensch kann ja auch gar nicht das Erste sein, was man da hochschickt. Du
Genau.
musst ja vorher da.
CO2 gibt es übrigens massig auf dem Mars.
Ja.
Also, da hätten zumindest die Pflanzen genug zu tun.
Ja, aber
Und dann hast
also
du immer noch ein Problem, selbst wenn du den Mars über 1000 Jahre oder länger komplett terraformst und bewohnbar machst für Menschen, hast du ein Problem, was du immer noch nicht gelöst hast. Die Gravitation auf dem Mars ist schwächer.
Wie viel schwächer?
Boah. Also so viel schwächer, dass du es auf jeden Fall merkst.
Okay, und ist es nicht möglich, quasi die Gravitation zu erhöhen künstlich? Da müsste man ja wahrscheinlich die Masse des Planeten wesentlich erhöhen, oder?
Genau. Wenn du glaubst, dass irgendwie Stickstoff vom Venus zum Mars schicken aufwendig ist, dann versuch mal, die Masse eines Planeten signifikant zu erhöhen, indem du Masse importierst. Das ist ein Unterfangen, das übersteigt, was Menschen in selbst mehreren Generationen planen und ausführen können.
Ja.
Das wäre auch so eine klassische Aufgabe für AGI oder ASI, wenn wir irgendwann Maschinen haben, die uns hoffentlich wohlgesonnen sind. Die können dann auch über tausende Jahre Planeten terraformen.
Das heißt, und das in planen. Star Wars oder so, irgendwelche Gravitationsgeneratoren oder so, ist kompletter Bullshit.
Also es gibt natürlich Möglichkeiten, Gravitation zu simulieren, wenn du irgendwas ganz schnell drehst. Im All kannst du auf der Außenseite laufen. Da gibt es ja Pläne. Aber das ist auf dem Planeten ja schwieriger. Du hast eine Gravitation in eine Richtung. Das heißt, du kannst dich schlecht irgendwie dein Haus ganz schnell drehen.
Du musst den ganzen Planeten viel schneller drehen.
Dann hast du einen gegenteiligen Effekt. Dann hast du weniger Gravitation.
Scheiße, stimmt, dann geht's weg. Na, das ist dumm.
Kannst Gravitation, Rotation stoppen, aber dann wirst du auf einer Seite geröstet.
Hm. Dann können wir nur eine Hälfte des Marses bewohnen.
Alternativ, was du auch machen kannst, ist, du kannst natürlich Menschen auf diesen terraformten Planeten schicken und die genetisch so verändern, dass die sich an die Gravitation anpassen.
Okay, was wären denn so Folgen von zu wenig Gravitation auf den menschlichen Körper?
Dein Kreislaufsystem kommt damit nicht gut klar und du baust ganz schnell Muskeln ab.
Okay. Also einfach jeden Menschen täglich mit Steroiden spritzen, um dem entgegenzuwirken.
Es gibt halt, also es gibt so kurzfristige Lösungen. Astronauten machen ganz viel Sport, während sie im All sind, und trotzdem, wenn die ein paar Wochen auf der Raumstation waren und zurückkommen, haben die auch Probleme zu laufen. Mhm. Ist einfach schwer, die Muskeln aufrechtzuerhalten, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Es gibt natürlich andere Planeten, zum Beispiel Venus, die sind von der Gravitation erdähnlicher, aber da hast du dann ganz viele andere Probleme, die Terraformen aufwendiger machen.
Bei der Venus hast du ja vor allen Dingen auch aktuell ja wesentlich höhere Temperaturen als auf der Erde. Da müsstest du ja erstmal die komplette Atmosphäre von dem CO2 befreien, dass da der, ich nenne ja, dieser Treibhauseffekt einfach viel geringer ist. Mhm. Und das ist ja auch ein Zig-Generationen-Projekt, bis man das irgendwie, also klar, das wäre es bei jedem Planeten, aber ja, das ist ja auch ein Zig-Generationen-Projekt, bis man den Planeten auch nur annähernd menschenfreundlich gestaltet hat.
Genau, also Planeten sind entweder zu groß oder zu klein, zu weit weg von der Sonne oder zu nah. Es fehlt irgendein Gas in der Atmosphäre, es fehlt ein Magnetfeld oder es fehlt irgendeine andere Komponente.
Der Mensch ist schon ziemlich versnobbt.
Ja, sagen wir angepasst.
Ja, ich nenne es versnobbt.
Also vielleicht kann sich auch Leben auf dem Mars entwickeln, was dann an die Gravitation angepasst ist und an die Atmosphäre, aber es müsste halt anders funktionieren.
Ja.
Und, also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es wäre halt ein sehr groß skaliertes Projekt über einen sehr langen Zeitraum.
Die Frage ist, ob die Menschheit sich nicht selber schon komplett zerstört hat, bevor sie das bewerkstelligt hat.
Ja, und zu dem Zeitpunkt ist das Argument von wegen, ja, wenn ein Asteroid uns hittet, brauchen wir einen zweiten Planeten, um als Spezies zu überleben, ist ja dann komplett hinfällig. Wenn wir den Mars terraformen können, dann sind Asteroiden, die auf die Erde zufliegen, unser kleinstes Problem. Ja, das ist komplett albern.
Du kannst einen riesigen Magneten zwischen deinen Planeten und die Sonne ballern, aber kannst nicht irgendein Läppchen in Asteroiden
abwehren. Genau.
Ja.
Und Asteroiden abwehren ist jetzt Nichts Ultrakomplexes.
Einfach ein paar Atombomben draufschießen.
Da gab es ja sogar vor, wann war das, vor ein paar Monaten, oder? Da hat die NASA doch mit einer Rakete einen Asteroiden gerammt, um die Bahn zu ändern.
War das ein Experiment, um zu gucken, wie das funktioniert, oder wäre der tatsächlich auf die Erde zugekommen?
Nee, das war ein Experiment.
Okay.
Sonst wäre es ein bisschen mehr in den Nachrichten.
Ich wollte sagen, sonst wäre doch garantiert eine Massenpanik ausgebrochen.
Das war nur zum Üben. Probelauf.
Ich wollte gerade sagen, besser man ist vorbereitet, ne?
Genau. Weil aktuell wäre das natürlich noch ein Problem für uns.
Ja.
Aber es gibt auch andere Szenarien, die uns auslöschen können. Irgendein Sonnensturm, der uns einmal bratet.
Da wäre man ja wahrscheinlich auch auf anderen Planeten nicht sicher vor. Oder
genau, der Vorteil, wenn du auf mehreren Planeten bist, ist...
wäre schon weniger.
Ja, der Vorteil ist, wenn du auf zwei Planeten lebst, kannst du, wenn einer ausgelöscht wird, den neu besiedeln vom anderen aus.
Ja, okay, stimmt.
Bisschen wie mit so Schimmelbefall im Haus. Wenn du nicht alles auslöschst, breitet es sich wieder aus.
Menschen sind Schimmel.
Ja, so ähnlich.
Aber das ist ja eigentlich echt schon ein geiler Gedanke, wenn man dann irgendwie so zwei besiedelte Planeten hat und dann stelle ich mir das vor, du hast so Weltraumbahnhöfe oder sowas quasi, wo du von einem Planeten zum anderen reisen könntest. Wie lange würde denn das dauern mit aktuellen Technologien? Ich kann das gar nicht einschätzen. Zum Mars bestimmt ein paar Monate, oder?
Mit den aktuellen Geschwindigkeiten ja, aber du kannst es natürlich, wenn du dich schneller fortbewegen kannst, also mit annähernder Lichtgeschwindigkeit, kannst du es verkürzen.
Aber jetzt mal blöde Frage, ist es für den Menschen überhaupt möglich, sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit fortzubewegen?
Es ist durchaus möglich, ist halt nur sehr kompliziert.
Aber bist du den, also was musst du dann für einen Beschleunigungsvorgang haben, dass du den Menschen dabei nicht komplett zerlegst?
Du darfst halt nicht zu schnell auf einmal beschleunigen.
Ja, aber dann musst du doch ewig lang beschleunigen, oder?
Ja, also die Hälfte des Weges beschleunigst du und die zweite Hälfte bremst du ab.
Okay. Ja gut, okay, man geht dann ja wahrscheinlich auch nicht davon aus, dass man, also ich weiß nicht, in welchem Film das war, aber ich glaube Passengers hieß der, da haben die auch eine 70-jährige Reise durchs All irgendwie angetreten oder so und haben die Menschen dann auch in so einen Schlaf versetzt. Also das wäre ja dann wahrscheinlich auch mit so Verfahren, dass man da nicht bewusst die ganze Reise wahrnimmt oder so, ne?
Also wenn wir zu den Geschwindigkeiten kommen, brauchen wir es innerhalb unseres Sonnensystems nicht. Da kommen wir überall hin, in annehmbarer Zeit, wenn wir uns mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegen können.
Ja.
Aber alles außerhalb unseres Sonnensystems ist völlig unerreichbar.
Ja. Okay. Nee, aber also so eine Zivilisation, die auf zwei Planeten aufgeteilt ist, stelle ich mir eigentlich schon ziemlich cool vor. Wir kommen Star Wars immer näher.
Ja, ich finde es nur albern, dass manche Menschen, so Elon Musk oder so, das klingen lassen, als wäre das etwas, was Jahrzehnte weg wäre. Aber es ist
nicht eher
der Realität.
Beziehungsweise Jahrtausende.
Ja.
Also sagt er denn tatsächlich, dass die Menschen besiedeln den Mars ist Jahrzehnte weg? Oder, weil ich meine, wie will der denn das argumentieren nach den ganzen Faktoren, die wir jetzt eben gesagt haben, die zig hundert Jahre brauchen?
Ich weiß nicht genau, wie er sich das vorstellt. Wahrscheinlich will er eine Marsbasis bauen, die sich
wo wahrscheinlich mit, dann 300 Menschen leben können.
Ja, mit Fusionsreaktor selbst versorgt, aber die bräuchten dauernd Lieferung von der Erde mit Technik und Stickstoff und anderen Ressourcen.
SpaceX wird einfach die deutsche Bahn des Weltalls.
Ja, diese Siedlung wäre komplett abhängig von der Erde. Wenn eine Lieferung nicht ankommt, sterben wahrscheinlich alle. Wenn irgendein Asteroid an der falschen Stelle einschlägt, sterben auch alle. Dann hast du auf dem Mars aktuell auch noch einen Haufen Staubstürme, die regelmäßig alles kaputt machen. Weiß nicht, hast du den Film Der Marsianer gesehen?
Habe ich vor längerer Zeit mal geguckt, ja.
Ein ganz gutes Beispiel, der ist relativ realistisch.
Ich fand den Film auch ziemlich gut. Also an der Stelle eine Empfehlung dafür ausgesprochen.
Ja. Ich hatte sowieso mal überlegt, ob wir eine Folge machen, wo wir uns so ein paar Filme angucken, wie Transzendenz, Hör, Ex Machina und so.
Ja.
Und dann machen wir eine Folge, wo wir über die Filme reden.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch interessant. Vor allen Dingen könnte man das dann auch ziemlich gut mit dem Zuhörer vereinbaren, dass man quasi sagt, sprecht mal Wünsche aus oder sowas für Filme.
Ja, dann machen wir vorher eine Liste.
Es macht uns bzw. Max natürlich ein bisschen einfacher, Content zu finden.
Oh, ich habe noch eine Liste an Themen, über die wir reden können.
Ja, okay. Gut, ich wollte damit auch nicht vorwerfen, dass du nicht genug Content-Ideen hättest. Das kam jetzt vielleicht falsch an.
Nee, schon gut. Aber ja, Mars-Siedlung aktuell durchaus machbar, aber von Erde abhängig und viel zu teuer und nicht worth.
Ja, aber du sagst, du bist trotzdem der Meinung, wie ich jetzt, denke ich mal, dass es schon worth ist, daran zu arbeiten oder zu forschen.
Ja, wir sollten auf jeden Fall, also Mondbasis, Marsbasis bauen, aber dann schick Maschinen hoch, die autonom da arbeiten.
Ja, die unabhängig von, also quasi, die dann dort arbeiten und nicht von der Erde ständig irgendwelche Lieferungen brauchen oder sowas.
Genau, die brauchen das nur Energie ja. Und das kannst du da aufsetzen. Das
geht ja über Solar oder ähnliches.
Ja, und dann können die da, was weiß ich, du kannst Solarplatten auf dem Mond bauen und Energie zur Erde exportieren.
Das wäre ja übel geil, wenn man so seinen eigenen Energieversorgungsplaneten hat.
Ja, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema, Kardaschow-Skala. Man kann Zivilisationen ranken. Von 1 bis 3. Kennst du die drei Stufen?
Ich habe es mir letzte Woche einmal kurz angeschaut, aber ich bin mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher und denke, es ist ziemlich sinnvoll, wenn du das einmal erklärst.
Also die erste Stufe ist eine Zivilisation, die die gesamte Energie nutzt, die auf deren Planeten zur Verfügung steht, also was sie von der Sonne abbekommen.
Also heißt Energie in dem Fall die fossile Energie des Planeten, das, was von an Sonnenstrahlung ankommt und so?
Oder? Ja, fossile Energie ist ja im Prinzip Sonnenenergie, aber gespeichert. Also wir reden jetzt nur von, was wir pro Stunde von der Sonne bekommen, das nutzen wir auch.
Okay, und wie weit sind wir davon, also wie nah sind wir da dran?
Wir sind sehr weit weg.
Okay.
Die zweite Stufe ist eine Zivilisation, die die gesamte Energie ihres Sonnensystems benutzt. Also du hast wahrscheinlich schon mal Dyson-Sphäre oder so gehört. Du kannst... Nee. Das ist so eine fiktive Struktur, wo du eine Kuppel um eine Sonne baust, um die gesamte Energie des Sterns zu nutzen.
Okay.
Das heißt, eine Sache, die gemacht wird, um nach Außerirdischen zu suchen, ist, wir gucken nach verdunkelten Sternen.
Weil man quasi davon ausgeht oder erwartet, dass das eine Zivilisation ist, die weit genug entwickelt ist, um ihre Sonne quasi komplett zu nutzen.
Genau. Suche nach Typ-2-Zivilisationen, die einfach die gesamte Energie abzapfen. Und deswegen würde das für uns erscheinen wie ein, ja,
also guck mal,
großer dunkler Fleck, der...
Sonnen, die entweder ausgehen oder nach schon dunklen Flecken im Universum.
Ja, die würden nur Infrarotlicht ausstrahlen.
Okay.
Weil selbst wenn du sie abdunkelst, die Hitze und die Energie geht ja irgendwo hin, wird dann als Wärme ausgestrahlt.
Ja. Und dann gibt es noch die Typ-3-Zivilisation, die dann im Prinzip die Energie einer ganzen Galaxis nutzen kann, schätze ich mal.
Genau. Okay. Und das ist nochmal...
komplett mind-blowing, glaube ich.
Das ist aber unvorstellbar.
Ich weiß nicht, hast du die Zahlen parat, was da an Zehnerpotenzen drin stecken?
Ja, also der Unterschied zwischen Typ 1 und Typ-2-Zivilisation ist, glaube ich, 10 Milliarden oder so. Und der Unterschied zwischen Typ 2 und Typ-3-Zivilisationen ist 100 Milliarden. Also es ist großer Unterschied.
Ja, ja.
Typ 3 würde natürlich nicht nur die ganzen Sterne in der Galaxie nutzen für Energie, sondern auch noch das schwarze Loch im Zentrum.
Boah.
Ja, kann man sich nicht wirklich vorstellen.
Ja, also da, ich weiß nicht, das ist komplett crazy.
Also theoretisch natürlich irgendwie möglich, aber in der Praxis, wie soll man das umsetzen? Also ich glaube nicht, dass es irgendwo im Universum eine Typ-3-Zivilisation gibt, allein weil...
Müsste die dann nicht auch schon basically so weit sein, dass sie, keine Ahnung, dass sie... sich noch immer weiter ausbreitet und sowas, dass man davon dann schon was mitbekommt. Ja, nee, das ist voll unwahrscheinlich alles, Mann.
Das Problem ist, angenommen, wir haben irgendwo eine Superintelligenz, die eine gesamte Galaxie kontrolliert und sich ausgebreitet hat,
ja,
und das schwarze Loch auf irgendeine absurde Art nutzt für Energiegewinnung, dann würden wir ja nichts davon mitbekommen, weil da Galaxien einfach so weit auseinander sind.
Ja. Ja, deswegen habe ich meinen Gedankengang gerade auch verworfen, dass man von denen quasi noch nicht schon direkt Besuch bekommen hat oder sowas, einfach weil das wahrscheinlich zigtausend Lichtjahre entfernt ist.
Ja, also für alles, was mit Weltraum zu tun hat, ist es für uns völlig irrelevant, außerhalb unserer Galaxie zu denken. Kriegen wir eh nicht mit. Also für Physiker vielleicht interessant, aber...
Da fällt mir ein, ich glaube auch von kurz gesagt, habe ich mal ein Video gesehen, dass es ja diese Grenze im Weltall gibt, bis wohin der Mensch überhaupt noch forschen oder sehen kann, meine ich. Sehen oder forschen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Genau.
Dass das ja auch nur ein Bruchteil von einem Bruchteil von dem ist, was es tatsächlich da draußen gibt.
Ja. Also, Universum ist schon groß. Es ist genug Platz für alle. Aber die Skala ist logarithmisch, das heißt, wie gesagt, der Unterschied zwischen 1 und 2 ist kleiner als der Unterschied zwischen 2 und 3. Und wir sind ungefähr bei 0,7. Aber 0,7 ist ja nicht mal die Hälfte, weil es eine logarithmische Skala ist.
Ja.
Also wir nutzen nur einen kleinen Teil der Energie, die wir von der Sonne bekommen.
Was meinst du denn, wie die Zivilisation auf der Erde aussehen würde, wenn wir uns dem quasi annähern? Also wie würde das aussehen, dass man das komplett nutzen kann?
Also wir müssten erstmal einen großen Teil des Planeten mit Solarplatten zukleistern.
Okay, also ist quasi die Möglichkeit, alle Energie der Sonne zu nutzen, dass man basically Solarenergie komplett benutzt.
Ja, aber in der Praxis würdest du das ja nicht tun. Das heißt, du kannst auf dasselbe Energielevel kommen, aber die Art, wie du es machen würdest, wäre anders. Als statt uns komplett mit Solarplatten abzudecken, könnten wir ja anfangen, ein paar Satelliten ins All zu schicken, Richtung Sonne. Und die senden dann die Energie konzentriert als Laser zurück zur Erde.
Oder sowas zu betreiben.
Ja, auf jeden Fall in irgendeiner Form die Energie zur Erde.
Okay.
So, dann würdest du ungefähr auf das Level kommen von der Typ 1 Zivilisation. Ohne dass dein Planet aussieht wie, keine Ahnung, die Spiegelwelt. Und soweit ich weiß, haben wir noch keine Planeten im All zur Energiegewinnung.
Würde ich, glaube ich, jetzt mal so unterschreiben.
Aber wir haben ja auch noch genügend andere Mittel zur Energiegewinnung, an denen wir arbeiten können. Fusion. Ja. Solar, Windkraft.
Ja, das ist schon, also ich weiß nicht. Fusion ist ja wahrscheinlich das, womit in zumindest etwas entfernterer Zukunft das meiste laufen wird, oder?
Das ist zumindest eine gute Baseline an konstanter Energieversorgung.
Ja, also ich bin natürlich großer Fan von Wasserkraftanlagen, muss ich aber auch bei meinem Hintergrund.
Ja, auch interessant.
Ja.
Zumindest eine gute Form von Energiespeicherung.
Ich wollte gerade sagen, schön große Pumpspeicherkraftwerke anlegen, damit die Fusionsenergie auch immer schön oder Solarenergie und Windenergie immer schön zwischengespeichert werden können. Also Energiewende kann kommen.
Ja,
lass mich ein paar offenbar Wasserkraftwerke bauen und dann haben wir das.
Ja, Energieverbrauch ist ein gutes Mittel, um zu messen, wie weit eine Zivilisation ist.
Ich meine, woran soll man es auch sonst messen? So, man kann ja nicht sagen, jo, eine andere Zivilisation hat schon die Steinaxt entwickelt oder sowas, ne? Also, du kannst das ja nicht an Technologien, die man hat, groß ermitteln. Du musst halt, also, aber Energie ist halt was eigentlich jede Zivilisation braucht, ne?
Ja, alternativ könntest du noch Informationsoutput messen.
Wie meinst du Informationsoutput?
Also wie viele Informationen produziert eine Zivilisation im Jahr?
Aber ist das nicht wesentlich schwieriger zu messen als Energie?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Weil du ja erstmal irgendwie die Informationen von denen erkennen und verarbeiten können musst, ne?
Aber es ist eine gute Art, um uns selbst zu messen. Also von mündlicher Übertragung in der Steinzeit zu Büchern, zu also den
Information ist jetzt tatsächlich dann gemeint mit so und so viel Terabyte an Informationen oder wie?
Genau.
Okay, und Energie ist dann ja wahrscheinlich eher Megajoule und sowas, was dann besser anwendbar wäre auf jede andere Zivilisation.
Die beiden Werte hängen aber sehr stark zusammen, also sind stark korreliert.
Ja gut, das ist ja klar, aber ich weiß nicht, wie gesagt, das mit Informationen ist ja bei anderen Zivilisationen schwieriger als mit dem Energiebedarf dann.
Das ja, heißt, das ist also von außen zu messen.
Also ein Eigenkontrollwert, wie du schon gesagt hast dann, ne?
Ja, von außen zu messen ist Energie ganz gut. Weil die Energie, die genutzt wird, wird ja auch irgendwie abgestrahlt. Das heißt, du hast so eine Art Wärmesignatur der Zivilisation, die anzeigt, wie weit sie entwickelt sind.
Wärmesignatur, jetzt sind wir wieder bei Star Wars hier.
Oder bei Klimawandel.
Oder bei Klimawandel, ja. Nee, lass lieber über Star Wars reden, das ist nicht so ein trauriges Thema.
Welche Technologie aus Star Wars wünschst du dir denn?
Also ich bin da ganz basic unterwegs, Laserschwerter. Nein, also ich meine, dieses interplanetare Reisen, wie die das da haben, ist halt schon extrem cool, ne? Also ich weiß nicht, mit so einem Raumschiff durchs Weltall fliegen und nicht zig Jahre dafür zu brauchen, um von A nach B zu kommen, ist schon ziemlich geil. Also Lichtgeschwindigkeit bzw. Hyperraumreisen ist schon ziemlich cool. Aber mir wird auch eigentlich schon so ein Laserschwert wird mir eigentlich auch schon reichen.
Dann habe ich was für dich, auch wenn das jetzt eher Star Trek ist als Star Wars. In Star Trek benutzen sie ja Warp-Antrieb, richtig?
Ja, ich habe von Star Trek nicht viel Ahnung, aber Warp-Geschwindigkeit, Warp-Antrieb und sowas, da habe ich auf jeden Fall schon mal von gehört.
Da, es gibt eine Handvoll Leute, die an der theoretischen Grundlage für sowas arbeiten.
Was ist denn Warp-Antrieb in seiner Grundlage?
Also die Idee ist Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit.
Ja.
Und das ist ja erstmal grundsätzlich nicht möglich. Du kannst dich nicht schneller bewegen als Licht. Das heißt, die Lösung, also die theoretische Idee ist, du verbiegst die Raumzeit, also ziehst die Raumzeit vor dir praktisch zusammen und schiebst dich durch, um eine größere Distanz zurückzulegen, während du dich mit Lichtgeschwindigkeit bewegst.
Okay, finde ich ein bisschen, also finde ich jetzt irgendwie schwer vorzustellen.
Also, ich weiß nicht, wie viel du über Relativitätstheorie weißt, aber wenn du dir das Weltraum oder die Raumzeit vorstellst, als eine Art dreidimensionale Matte, auf denen die ganzen Planeten liegen. Mhm. Und Gravitation sind ja diese Beulen in der Raumzeit.
Okay, ja, dann gibt es quasi es gibt ja diese Bilder, wo da eine Ebene von so einem Stern quasi komplett runtergeholt wird oder sowas. Okay, ja.
Masse verbiegt die Raumzeit.
Ja.
Und jetzt stell dir vor, du hast eine sehr große Menge an Masse.
Dann kannst du dementsprechend vor dir quasi die Raumzeit komplett verbiegen, oder wie meinst du dann?
Genau, und wenn du Masse, und es gibt sowas wie Antimasse, die praktisch Dellen in der Raumzeit erzeugt. Und wenn du das richtig kombinierst, kannst du die Raumzeit so verbiegen, dass du sie vor dir zusammenziehst, dich durchbewegst und hinter dir wieder streckst.
Und damit schafft man es dann theoretisch auf Überlichtgeschwindigkeit?
Also du würdest dich nicht schneller bewegen, aber du würdest mit derselben Geschwindigkeit eine größere Distanz zurücklegen.
Boah, ist das ein Mindfuck.
Ein bisschen wie Socken anziehen. Du rollst die Socken zuerst auf, ziehst deinen Fuß durch und rollst die Socken dann wieder hoch.
Ah, okay, ja.
Das einzige Problem dabei ist, du müsstest dir ungefähr die Masse von Jupiter vorne vors Raumschiff schnallen. Also okay, ja.
Das ist, und also müsstest du quasi in kurzer Zeit eine Riesenmasse erzeugen können, damit das funktioniert.
Genau.
Und was ist da die Grundlage, wie arbeiten die da dran?
Naja, das sind nur ein, zwei Professoren, die da theoretische Modelle durchrechnen.
Okay. Also ist man also da basically noch absolut weit von entfernt.
Das ist ungefähr so weit entfernt wie Mars-Terraform.
Okay. Aber eigentlich auch
aber cool.
Ich meine, wenn man langfristig davon ausgeht, dass der Mensch sich in der Galaxie, nicht in der Galaxie, erstmal im Sonnensystem ausbreitet, wären zumindest ja schnellere Fortbewegungen schon mal ziemlich sinnvoll.
Ja, ich finde es jetzt erstmal nice, wenn wir schnellere Fortbewegungsmittel auf der Erde hätten, aber...
Hyperloop war doch, glaube ich.
Oh Gott.
Okay. Oh Gott, also ich hab nicht viel Ahnung davon, aber das ist doch... Ist das nicht auch eine Firma von Elon Musk?
Ja. Also es gibt ein paar Firmen, die haben mit der Idee experimentiert.
Ja.
Aber das Grundproblem ist, dass du Vakuumröhren bauen musst durchs Land. Und wenn du dir unsere Regierung anguckst, wie viel Geld und Energie die investieren, um Bahnstrecken zu bauen, dann kannst du dir vorstellen...
Vakuumröhre leisten.
Ja, und nicht nur leisten, sondern wenn da irgendwas gegenkommt, dann hast du auch direkt das Problem,
ja, okay.
Muss ja luftdicht versiegelt sein.
Muss ja nur ein Erdbeben kommen und du bist ziemlich am Arsch.
Ja, da haben wir jetzt nicht so viele Probleme mit, aber wir sind jetzt auch nicht so gut darin, unsere Infrastruktur in Stand zu halten.
Also Hyperloop ist deiner Meinung nach abgehakt, so ungefähr.
Ja, es ist zu aufwendig, zu teuer und nicht worth.
Was wäre denn, oder was ist denn aktuell auf einem guten Weg, dass das Zukunftsfortbewegungsmittel werden könnte?
Das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema. Jetzt sind wir von Space ein bisschen weg.
Ja gut,
aber
wir haben ja Reisen. Wir müssen ja mit dem Reisen auch erstmal anfangen, dass wir das auf unserem Planeten schnell hinkriegen, ehe wir das im Weltall schnell hinkriegen.
Okay, gehen wir kurz durch. Also ich glaube, du willst ja Individualverkehr. Menschen wollen wann, wie, wohin auch immer und nicht gebunden sein. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir selbstfahrende Autos als günstige Taxis haben werden.
Ja.
Aber Autos sind immer noch...
Großstrecken aus, von Langstrecken quasi ausgeht.
Genau. Ich hoffe, dass wir CO2-neutrale Möglichkeiten fürs Fliegen finden. Also Elektrojets oder Wasserstoffjets oder was auch immer.
Ja.
Und...
Ich meine, Fliegen wäre ja im Prinzip der Way to go. Du müsstest dir keine Schienen irgendwo hinsetzen, Straßen, Verrohrung oder sowas. Du müsstest im Prinzip nur
gucken, genau,
dass du mit nichts kollidierst.
Genau, du brauchst mehr Flughäfen. Das Fliegen müsste günstiger werden, aber wenn du keine CO2-Steuer mehr hast.
Gut, wenn man auch ganz weit mal ausgeht, ist ja vielleicht sogar irgendwann Individualflugverkehr. Also dann nicht mit einem dicken Flugzeug oder sowas, aber ist ja, denke ich mal, auch nicht auszuschließen, ne?
Du meinst Fliegen für Kurzstrecke oder dein eigenes Flugzeug?
Ja, genau, dass du quasi dein eigenes Flugzeug quasi irgendwann hast. Meinst du nicht, dass das... Oder Fluggerät?
Ich glaube, dass so Materialkosten in der Zukunft sehr sinken werden, wenn Maschinen alles produzieren. Also ist durchaus möglich. Muss man gucken, wie nützlich das ist. Weil Flugzeuge sind ja etwas, was du nicht den ganzen Tag nutzt. Die kann man sich auch gut teilen, ähnlich wie Taxis oder so. Muss man jetzt nicht besitzen, nehmen nur Platz weg.
Hast du auch wieder recht. Also wird sich wahrscheinlich generell der Individualverkehr komplett verändert haben, dass nicht jeder seine drei Autos braucht.
Ja. Ich hoffe, dass, wenn Autos selber fahren, dieses Besitzen von Autos abgeschafft wird. Weil du brauchst halt nur einen Bruchteil der Autos. Die meisten stehen nur rum.
Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich kann mich auch nicht ganz davon freisprechen, dass ich nicht ein schönes Sonntagsauto in der Garage hätte.
Aber wäre es nicht viel geiler, wenn du einfach auf deinem Handy ein Auto herbeirufst und dich das irgendwo hinbringt und du musst dir keine Gedanken ums Parken machen oder so?
Klar ist das cool und das ist halt auch, glaube ich, einfach eine ziemliche Lebenserleichterung, aber macht Autofahren auch ziemlich viel Spaß.
Ja, yeah, also ich habe einen Freund, der fährt sehr auf Autos ab und gegen Motorsport ist ja nichts einzuwenden. Also auf dem Nürburgring fahren, also dann lieber mit Elektroautos, aber dann go for it, warum nicht?
Ja, das stimmt.
Aber dann als Sport und Hobby und nicht als Verkehrsmittel.
Ja genau.
Um nochmal die Kurve zu Space zu bekommen und vielleicht auch den überspannenden Bogen zum Thema dieses Podcasts. Ich glaube, wenn wir außerirdisches Leben treffen oder wir irgendwann uns ausbreiten, würde es kein biologisches Leben sein. Ich glaube, es werden Maschinen sein.
Meinst du? Also ja. Quasi, dass man keinen Menschen auf einen anderen Planeten schickt, sondern...
Weil wenn du drüber nachdenkst, Maschinen sind so viel besser geeignet dafür als biologisches Leben.
Ja, die haben natürlich, die haben wesentlich geringere Anforderungen quasi.
Die haben geringere Anforderungen und vor allem können Maschinen sich innerhalb von einer Generation an neue Umgebungen anpassen. Eine Maschine baut die nächste für die Umgebung.
Ja.
Aber biologisches Leben ist für eine Umgebung optimiert, nur für diese Umgebung.
Und braucht nicht anpassungsfähig. Auch ewig lange, um quasi sich dahin zu entwickeln, dass es passt, ne?
Genau. Das heißt, die einzige Alternative wäre, dass wir entweder unsere Körper durch Maschinen ersetzen, aber dann können wir auch gleich Maschinen werden, oder uns genetisch verändern und an andere Planeten und Bedingungen anpassen. Aber dann haben wir eigentlich auch einfach neue Spezies erzeugt.
Ja, also jetzt, wo du das so sagst, ich habe da nie drüber nachgedacht, dass das so sein könnte, dass das quasi keine Menschen mehr sind, die dann in Zukunft leben oder woanders hingeschickt werden. Aber ja, vom Prinzip ist das schon logisch betrachtet auf jeden Fall viel sinnvoller.
Und vor allem ist es super einfach und effizient für eine Maschine. Stell dir vor, irgendwo in der Galaxie ist jetzt eine andere Zivilisation, die ist uns ein paar Jahre voraus und hat AGI entwickelt. Diese Super-KI verbessert sich selbst, entwickelt Nanotechnologie und baut dann einen Schwarm an Nanobots, den sie einfach mit Lasern ins All befördert, auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und in alle Ecken der Galaxie schickt. Diese Nanobots landen auf Planeten, vervielfältigen sich, bauen da Computer, Produktionsstätten, Energie.
Das ist viel einfacher, du hast recht.
Transformieren den gesamten Planeten in Materie für die Superintelligenz und fliegen dann weiter.
Boah.
Auf die Weise könntest du in ein paar tausend Jahren dich durch die ganze Galaxie ausbreiten. Die Superintelligenz wächst und wächst und wächst. Und eines Morgens wachen wir auf. Unser ganzer Planet wird in ein paar Stunden in Prozessormaterial umgebaut.
Alter, das ist eine richtig schöne Vorstellung.
Wenn wir schon bei verrückten Ideen sind, weißt du, was eine andere Erklärung ist, warum wir keine Aliens treffen?
Nee.
Da hört man hin, wie ein paar Leute drüber reden. Die Simulationstheorie, dass wir oder unser Universum in einer Simulation leben von irgendeiner Superintelligenz oder einer anderen Spezies.
Ja.
Dass es einfach kein anderes Leben gibt, weil die einfach nur uns beobachten wollen.
Okay, also ist auch ein schönes Gedankenspiel. Aber ich weiß nicht, also was denkst du?
Ich glaube, es ist das Beste ist, dass du dir einfach keine Gedanken darum machst, weil ja, wenn es so ist, kannst du eh nichts ändern.
Ne? Also erstens, wie willst du es beantworten, was es wirklich ist? Und zweitens, kannst du eh nichts machen so.
Ich meine, das Einzige, was du machen kannst, ist dich mit immer kleinerer Materie beschäftigen und immer weiter ins All hinaus zu gucken, weil dann muss die Superintelligenz, die alles schon simuliert, immer mehr Rechenleistung aufwenden.
Ja, aber meinst du nicht, wenn die krass genug ist, um das alles zu simulieren, dann ist die auch krass genug, um sich so weiterzuentwickeln, dass sie schneller ist als wir?
Weißt du, was die effizienteste Art ist, ein Universum zu simulieren, was realistisch sich verhält?
Nee.
Einfach ein neues Universum machen.
Okay.
Also, wenn du einen Computer baust, der unser gesamtes Universum auf Teilchenebene genau simuliert, kannst du auch gleich das Universum bauen und hast eine genauso effiziente Simulation.
Ja. Hm. Oder irgendwann macht man das einfach als Kreis quasi.
Das ist ein bisschen die Idee von Quantencomputern. Um Quanteneffekte zu simulieren, die effizienteste Variante ist, einen Quantencomputer zu bauen und einfach die Effekte laufen zu lassen und zu beobachten.
Aber dann ist die Frage, ist das dann überhaupt immer noch eine Simulation, ne?
Ja, oder Kopie.
Ja.
Ja, ist ein cooles Thema.
Habe ich nur leider halt auch absolut keine Ahnung von.
Von also was?
Quantencomputer.
Ach so, ja. Ich hatte überlegt, ob man eine Folge zu Quantencomputern macht. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass es eine Stunde füllt, ohne dass man zu sehr in technische Details geht.
Ja.
Ich habe mal eine Seminararbeit zu dem Thema geschrieben. Man kann sich durchaus lang damit beschäftigen, aber es ist halt so kompliziert. Es gibt einen Grund, warum mehr Physiker daran arbeiten als Informatiker. Da muss man schon sehr viel verstehen von der Physik.
Ja.
Ja, ich würde sagen, das war eine gute Länge.
Ja, Stündchen passt doch eigentlich, ne?
Muss ich nur mal gucken, was wir als nächstes Thema machen. Also wir können, das hatten wir ja heute angerissen, so eine Folge machen zu Transport und Energie, wo wir ein bisschen über verschiedene Energieformen und Transportmittel und so reden. Wird ein bisschen gesellschaftlicher, vielleicht auch ein bisschen politischer. Oder Metaverse. Metaverse ist noch das andere große Thema, über das wir nicht geredet haben.
Heißt das, ich soll jetzt wieder auswählen, oder?
Ja.
Okay, dann ich glaube, es passt ein bisschen besser, wo wir jetzt heute über Space und so geredet haben, wenn wir dann erstmal die Themen Transport und Energie klären und uns dann danach mit dem Metaverse befassen würden.
Ja, je nachdem, wann wir dann dazu kommen, kann es sogar sein, dass wir die Metaverse-Folge dann machen, wenn Apple ihr VR-Headset vorstellt.
Ah, steht das jetzt an, oder?
Ist ja auch ganz interessant. Ja, das sollte irgendwann dieses Jahr kommen.
Okay.
Da kann man auch mindestens eine Folge zu machen.
Mhm.
Ansonsten gibt es noch irgendwelche anderen News diese Woche, über die ich noch berichten kann. Apropos, ich arbeite gerade an einem Blogpost zu Space. Und wenn die Folge hier rauskommt, sollte der Blogpost eigentlich auch live sein. Also ihr könnt auf mcan.ml, wenn euch das Thema heute interessiert hat, gerne nochmal dazu durchlesen. Werde ich ausführlich darüber schreiben, warum Menschen im All nicht so sinnvoll sind. Also ein bisschen das, was wir heute gemacht haben, wiederholen. Und ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal schon darüber geredet haben, aber Googles AI-Team und DeepMind wurden zusammengelegt. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, oder?
Kann sein, dass du das mit Florian erwähnt hast. Bin mir gerade nicht mehr sicher.
Ja, wir machen noch mal eine ausführliche Folge zu AI und aktuellen Entwicklungen. Immer mal wieder zwischen den anderen Themen geht's zurück zur AI. Okay, dann würde ich sagen, wir machen für heute Schluss.
Genau. Würde ich sagen, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.